So, einen schönen guten Abend von meiner Seite. Ich freue mich riesig, heute hier sein zu dürfen. Aber ich bin ja nicht alleine da. Ich bin verheiratet, meine Frau Hakel. Und Freitag hatten wir unseren 21. Hochzeitstag. Feierten wir. Ja, und ich freue mich, es war nicht immer so rosa-rot, ne? Das nicht reibungslos immer gewesen, aber eine wunderschöne Reise schon seit 21 Jahren. Wir haben zwei Kinder, Matthias, der ist 18 und Michaela, die 5. So einen kleinen Gap zwischendrin, aber das gibt es tatsächlich und ich bin 49 und das hält uns fit, ne? Wenn man so einen kleinen so rumlaufen hat zu Hause. Also die Predigt heute geht ja um das Thema, ne? Geht es den Menschen ohne Gott besser? Und das ist ja so auch, die Predigt ist ja entstanden durch meine eigene Erfahrung als Pastor, aber auch als Christ. Immer wieder stellt man sich selbst die Frage, naja, geht es manchmal die Gottlosen besser als wir Christen, als uns Christen? Und Fragen kann man sich ja immer stellen, ne? Aber was das auslöst, ist das Große, das Entscheidende, ne? Und als Christen, ich bin ja so in ein christliches Elternhaus groß geworden. Meine Vorfahren, meine Großeltern, die haben uns dem Glauben beigebracht, auch meine Eltern. Und es gab nie in meinem Leben einen Punkt, wo ich sagen würde, okay, da habe ich mir so richtig bekehrt, ne, das ist so richtig passiert. Es war so ein Prozess, ne, so langsam und dann plötzlich habe ich es verstanden, dass ich Jesus Christus brauchte und dann, ja, habe ich einfach, so ist die Bekehrung passiert. Aber ich kenne auch Leute, die einfach sehr dramatische Bekehrung erlebt haben, aber das war nicht so bei mir. Und manchmal fragt man sich auch, naja, geht das denn tatsächlich Leute, die gar nichts mit Gott zu tun haben, besser als uns oder als mir? Naja, es gibt manchmal auch den Eindruck, dass man früher als Christ besser gelebt hat als heute, dass heute die Zeiten auch ein bisschen schwieriger sind. Naja, aber wir wissen auch, dass je länger die Erinnerungen zurückliegen, desto rosiger färben sie sich ein, ne? Es gab nie eine Zeit, wo man sagen würde, das war einfacher, als Christ zu leben. Wir haben immer Herausforderungen. Und heute wollen wir uns ein Mann anschauen oder eine Person anschauen, in Psalm 73. Und da erlebt man so wirklich zwei verschiedene Personen. Aber eigentlich ist es nur eine. Und zwar gerade unser lieber Asaf. Aber was war oder wer war dieser Mann? Wir hatten ja gerade gesungen, mit voller Kehle können wir singen, ne? Gott anbeten und so weiter. Und das war auch seine Aufgabe, das Volk zu leiten an die Anbetung, ne? Oder bei der Anbetung zu leiten. Das war sein Auftrag. Und wir treffen ihn im Psalm 73 und da ist so, schüttet er seine Seele aus, so sein Herz wird dann da ausgeschüttet. Und die Lebenssituation, in der er sich befand, weiß man nicht genau. Da hat man so keine Ahnung. Aber es geht um Selbstmitleid. Das sieht man deutlich. Es geht auch um Bitterkeit. Aber es geht auch um Hoffnung und neue Perspektive. Und das wollen wir heute uns ein bisschen anschauen. Ich habe das nicht eingeblendet. Also keine Folie mit dem Text, Bibeltext. Ich gehe davon aus, dass ihr das auch auf Handy habt oder eure Bibel mit dabei. Aber es ist auch wichtig, dass wir da reinschauen und uns diese Person ein bisschen besser kennenlernen. Und vielleicht sehen wir uns selbst da in diese Geschichte oder diese Bibelabschnitt oder Bibeltext, der vor uns heute liegt. Also, es ist eine sehr spannende Zeit oder Geschichte, die wir hier heute haben. Und er zunächst beginnt im Vers 1 mit einem theologisch zutreffenden Statement. Ich fand das krass, was er hier sagt. Er sagt, Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ein reines Herz haben. Da könnte man sagen, theologisch ist er ja gut ausgerüstet. Ja, Das ist perfekt. Könnte ich ja nie besser oder nicht besser ausdrücken. Theologisch ist er perfekt. Gott ist gut. Das ist ja kein Thema. Wir wissen, Gott ist gut zu allen. Zu allen, die ein reines Herz haben. Aber dann stellen wir fest, dass diese richtige theologische Wissen nicht bis zu seinem Herzen durchgedrungen war und es auch nicht erfasst hatte. Schauen wir mal Vers 2. Da sagt er, ich aber wäre beinahe gestrauchelt. Es fehlte nicht mehr viel und ich wäre zu Fall gekommen. Ach, was für ein Unterschied. Er sagt, Gott ist gut, aber ich. Das Wissen manchmal ist nicht genug. Das Wissen ist nicht genug. Ich aber. Krass, ne? Das kleine, sein kleines Wort, aber so ein großer Unterschied. Ich aber. Er startet mit der Bibel, mit der Wahrheit Gottes. Gott ist gut. Und dann haut er ja gleich so ein Aber rein. Aber wieso? Ne? Mir geht das gar nicht gut. Wenn es Gott gut geht oder Gott gut ist, warum geht es mir so schlecht? Oder die Gottlosen besser, als es mir geht? Wir kennen dieses, ne? Dieses Aber. Das kennen wir auch. Ne? So wie ich schon erst gesagt habe, diese Predigt entstand aus Erfahrung, aus eigener Erfahrung. Das habe ich alles auch erlebt. Warum geht es mir so gut? Und ich bin mir sicher, da geht es ihm nicht anders als uns, wenn wir ähnlich verfahren. Wir wissen die Botschaft hier im Kopf. Wir haben von der Bibel den Kopf voll. Und das ist ja auch was Gutes, das ist ja nicht schlecht. Aber dann nehmen wir diese Botschaft nicht auf und argumentieren dann weiter mit der Wahrheit. Und am Ende sagt es uns schon nichts mehr. Die Botschaft wird nicht aufgenommen und argumentieren herum mit Gott. Aber sollte Gott das gesagt haben? Ist es tatsächlich so? Wir erleben heute eine Zeit auch, wo man die Bibel versucht, ein bisschen anzupassen. Wo man sagt, naja, das war ja vor 2000 Jahren so oder vor 5000 Jahren so. Heute sind das andere Zeiten, wir müssen ein bisschen das anpassen. Und dann fingen wir an, so argumentieren mit der Wahrheit. Asaf weiß im Kopf, dass Gott gut ist. Er weiß das. So könnte er sagen, Gott ist gut zu Israel, also ist er auch gut zu mir. Das wäre die Wahrheit. Aber er tut das nicht so. Er sagt, Gott ist gut zu Israel, aber ich wäre beinahe gestrauchelt. Asaf tut es nicht. Er tut das nicht. Er sagt es nicht. So als wäre er die Ausnahme. Und manchmal leben wir genauso. Wir lieben Gott, wir sind gut mit Gott unterwegs und plötzlich geht es wie so eine Achterbahn. Na, hoch und runter, hoch und runter. Und wir argumentieren mit Gott und sagen, na ja, den anderen geht das immer besser. Den anderen, seine Ehe ist super. Sagte, ja, wir sind ja 21 Jahre verheiratet. Es war nicht immer so reibungslos gelaufen. Es gab auch schwierige Zeiten. Aber wir müssen auch sagen, da hat ja auch Gott mit seiner Gnade, da ist auch Gott mit seiner Gnade angegriffen, ne? Da hat ja auch Gott angegriffen. Ne? Und das bringt uns heute zum ersten Punkt. Ne? Schauen wir mal. Sollte gehen. Kennst du mir? Ja, danke. Wer auf andere Menschen fixiert ist, verzweifelt. Und das geht ja nicht, diese Aussage geht ja nicht um emotionale Abhängigkeit. Der berufene Diener Gottes, Asaf, verlor sich in Sorgen und Selbstmitleid. Hier ist eine Form des Selbstmitleid. Er sagte, ich wäre beinahe gestrauchelt. Es fehlte nicht mehr viel. Und ich wäre zu Fall gekommen. Vers 3. Denn ich beneidete die überheblichen Menschen. Ihnen geht es so gut. Hier ist so Neid drin. Ich beneidete die Leute. Wir müssen uns erinnern, wer Asaf war. Er leitete die Leute. Er ist quasi ein Pastor. Und plötzlich beneidete er die Leute, die mit Gott nichts zu tun hatten, die keine Beziehung zu Gott hatten. Er beneidete die Leute. Also schaute umher, er guckte herum auf andere Menschen und dann wurde er eifersüchtig über ihren Wohlstand. Hier haben wir eine ganz persönliche Frage, die wir uns selbst stellen müssen. Was oder war das nur ein Problem der damaligen Gläubigen aus dem Volk Israel? Oder ist das auch ein Problem, mit dem wir uns beschäftigen oder manchmal uns konfrontieren? Worauf schauen wir Menschen heute? Oder worauf schaue ich als Mensch heute, als Christ? Worauf ist mein Herz ausgerichtet? Das sind so eine ernste Fragen, die man sich auch ab und zu mal stellen muss, um zu sehen, in welchem Punkt ich mit Gott unterwegs bin. Worauf schaut mein Herz? Oder worauf bin ich ausgerichtet? Und wenn wir aufmerksam sind, stellen wir fest, dass auch die christliche Szene heute überflutet wird von Lehre, die aus menschlichen Wohlbefinden in Form von Gesundheit, Reichtum und Erfolg erheben. Und die Idee dahinter ist ganz einfach. Es ist ja so, wenn ich Gutes tue, empfange ich als Gegenleistung Wohlstand. Das ist ja so, könnte man vergleichen wie die mit dem Gesetz der Schwerkraft, ne? Alles, was nach oben gegeben wird, muss auch wieder zurückfließen. Und wir handeln so mit dem Glauben. Wenn ich mir gut benehme, wenn ich gut bin, dann ist Gott gezwungen, mich zu segnen oder mir Wohlstand zu schenken. So ein Verhandel quasi. Asaf scheint mit dieser falschen Grundannahme zu kämpfen und geplagt zu werden, weil es tritt in seinem Leben nicht ein. Er tut Gutes und hat Not. Dann passt das einfach nicht. Und die anderen, die nicht nach Gottes Gesetz leben, denen geht es offensichtlich sehr gut. Danke. Es geht ihm gut. Aber schauen wir mal, wie Asaf sich selbst beschreibt. Vers 21. Er beschreibt sich selbst so: Ich war verbittert und von Kummer verzehrt. So beschreibt er sich. Asaf schaute auf die Welt, auf den anderen Menschen, dann auf sich selbst. Und wohin führt ihm das? Bitterkeit. Und in den Versen 4 bis 11 gibt den Asaf eine detaillierte Beschreibung der Gottlosen in seiner Zeit. Er schreibt das Folgende. Krass. Da beschreibt er denn die Gottlosen. Ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen. Sie strotzen vor Gesundheit und Kraft. Sie müssen sich nicht ablagen wie andere Menschen. Und die tägliche Sorgen sind ihnen ganz und gar fremd. Wie ein Schmuckstück tragen sie ihren Stolz zur Schau. Ja, sie prahlen sogar mit ihren Gewalttaten. In ihren feinsten Gesichten spiegelt sich die Bosheit ihres Herzens wider. Mit Verachtung schauen sie auf andere herab und verhöhnen sie. Mit zynischen Worten setzen sie jeden unter Druck. Sie tun, als käme ihre Worte vom Himmel. Sie meinen, ihre Sprüche seien für die ganze Menschheit wichtig. Darum läuft sogar Gottes Volk ihnen nach. Gierig saugt es ihre Worte auf wie frisches Wasser. Denn diese eingebildeten Leute sagen, Gott kümmert sich um nichts. Und wie sollte er auch? Er thront weit oben und weiß nicht, was sich hier unten abspielt. Krass. Und die Zusammenfassung seiner Meinung über die Gottlosen sehen wir in Vers 12. Er sagt, selbstsicher und sorglos leben sie in dem Tag hinein. Ihr Vermögen und ihre Macht werden immer größer. Das ist deine Zusammenfassung. Und dann sehen wir die Folgen. diese auf Menschen und irdische Dinge fixierte Blickweise. Er sagt in Vers 13, war es denn wirklich umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Hier spürt man so ein gewiss hoffnungsloses Gefühl in dieser Beschreibung hier. Er schreibt weiter in Vers 16, also versuchte ich zu begreifen, warum es den Gottlosen gut und dem Frommen schlecht geht, aber es war viel zu schwer für mich. Das ist das, was mit uns auch passiert. Wenn wir beim Blicken, beim Hinschauen auf andere Menschen stehen bleiben. Das Hinblicken oder Hinschauen kann man machen. Aber wenn wir fixiert bleiben, passiert uns genau das, was mit Asaph passiert ist. Genau das. Weil unsere Blickweise sind ein bisschen komisch geworden. Und das bringt uns dann zu dem zweiten Punkt heute Abend. Das geht hier nicht. Asaph kommt ins Heiligtum Gottes. Und genau hier sieht man die große Wende in sein Leiden. Er schreibt in Vers 17, schließlich ging ich in dein Heiligtum. Und dort wurde mir auf einmal klar, im Heiligtum Gottes, genau da wurde es mir klar. Entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Heiligtum Gottes war im Alten Testament der Tempel. Dort wohnte Gott, dort war er gegenwärtig. Was bedeutet das uns oder für uns heute? Heute können wir klarer das Heiligtum sehen, als Asaph es damals erfassen und ergreifen konnte. Wir sehen es durch Jesus Christus. Das Kreuz ist leer. Er ist lebendig, er ist auferstanden und durch ihn sehen wir viel klarer, als Asaph damals gesehen hatte. Denn wir sehen Christus, der nicht allgemein in dem Tempel, sondern sogar hinter dem Vorhang in das Allerheiligste eintrat. Das tat Christus, indem er selbst sein Blut vergoss zum Vergebung der Sünden. Wenn wir zum Kreuz von Golgatha kommen, und dann ihn sehen, Christus, der Auferstandene und Sitzende zu Rechten Gottes in der Höhe. Das gibt uns eine wirklich neue Perspektive im Leben und Sicht der Dinge. Nur durch Jesus Christus. Und das passiert heute und damals auch in Asaphs Tage. Genau das in Heiligtum Gottes, wo Gott Gegenwart war. Nur so ist es möglich. Dritten Punkt heute. Aber wie lebt man dann aus der Perspektive Gottes? Da tut man auch so ein paar Fragenzeichen so über dem Kopf, so rumherum. Asaph ging zum Heiligtum, in die Gegenwart Gottes. Und als er diesen Ortswechsel vornahm, änderten sich auch damit verbunden sein Standpunkt sowie auch sein Blickwinkel. Beidens. Er konnte plötzlich Dinge sehen, für die vorher er blind war. Entscheidende Dinge. Und Asaph erlangte die Fähigkeit, aus der Perspektive Gottes heraus die Dinge zu betrachten. Er sieht jetzt die Dinge ganz anders. Er sieht sich selbst anders. Er sieht die Situation um sich umher anders. Er sieht die Menschen anders. Er sieht auch Gott komplett anders. Alles hat sich jetzt verändert. Und er konnte das erleben. Noch in Vers 2 hatte er sich beklagt. Er sagte, dass er in seine Schwierigkeiten oder schwierige Situation fast gestrauchelt und hingestürzt wäre. Aber jetzt, im Lichte der Gegenwart Gottes, Vers 18, schaut mal, was er da schreibt. Er sagt, du stellst sie auf schlüpprigen Boden und wirst sie ins Verderben stürzen. Jetzt sieht er, wie die enden werden. Und das ist krass. Sie laufen auf dünnem Eis quasi, dass sie nicht halten werden und werden jämmerlich umkommen. Und er bekennt, Und hier sieht man so ein gewisses Bekenntnis von Asaf. Es gibt keinen Grund, neidisch zu sein. Es ist überhaupt keine Veranlassung gegeben, sich wegen den anderen Menschen selbst zu bemitleiden. Es gibt keinen Grund. Unsere Zuversicht liegt in der Gegenwart Gottes. Wenn wir das leere Kreuz anschauen, das ist unsere Zuversicht. Jesus ist gestorben. Vor einer Woche haben wir doch Ostern gefeiert. Er ist gestorben, aber er ist auch auferstanden. Und da liegt unsere Zuversicht auf der Auferstandene, Jesus Christus. Das verändert auch die Empfindung von Asaf hier. Und er schreibt weiter. Ich fand das krass, wie er das in Vers 19 hier austrägt. Ganz plötzlich wird sie das Entsetzen packen. Sie werden ein Ende mit Schrecken nennen. Da hat er es gemerkt, wie der Ende sein wird. Und er schreibt weiter, Vers 21. Als ich verbittert war und mich vor Kummer verzehrte, war ich dumm wie ein Stück Vieh. Ich hatte nichts begriffen. Von sich selbst redet hier also, ich war dumm wie ein Stück Vieh. Wenn wir uns in Selbstmitleid verlieren und mit unserer beschränkten Intelligenz Gott tadeln, dann sind wir laut Asaf blind, sind wir auch törisch, ohne Verstand, beziehungsweise betrachten die Dinge mit dem begrenzten Verstand wie ein Stück Vieh. Das sagt Asaf hier über sich selbst. Aber jetzt, in die Gegenwart Gottes, erkennt Asaf die wahre Gerechtigkeit. Er legt alle seine Lebensumstände in die Hand des allmächtigen Gottes und er schreibt Vers 23 bis 28. Jetzt aber bleibe ich immer bei dir und du hältst mich bei der Hand. Du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeutet Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du Gott, doch allezeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Eines ist sicher, wer dich ablehnt, wird zugrunde gehen. Du vernichtest jeden, der dich die Treue bricht. Ich aber darf dir immer nah sein. Das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich, Herr mein Gott. Von deinen großen Taten will ich alle erzählen. Welch eine Veränderung. Es kann man ja fast nicht vergleichen, wie er angefangen hat, die zwei ersten Versen. Und jetzt liest du sowas und sagst, was ist denn da passiert? Welch eine Veränderung. Und der Unterschied ist, die Erkenntnis und Sichtweise von Gott, die haben sich verändert. Die Erkenntnis und Sichtweise von Gott. Jetzt sind sie von objektiver Wahrheit aus dem Blickwinkel Gottes, von biblischer Wahrheit, von den Worten Gottes geleitet. Nicht mehr von menschlichen Worten oder menschlichen Gefühlen. Wir sind manchmal so von unseren eigenen Gefühlen so geleitet. Aber jetzt kommt das von woanders. Jetzt kommt das von der Wahrheit Gottes, von biblischer Wahrheit, von Gott selbst. Und das verändert auch total die Empfindung und den Zustand von Gott, von Asaf. Und wir können selber auch verändert in der Gegenwart Gottes sein. Und das bringt uns, kann man den kennt ihr auch schon vorbei, bitte. Asaf in seiner Situation war gar nicht erfüllt von Freude. Ganz im Gegenteil. Und vielleicht haben wir auch mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen. Vielleicht geht es uns genauso, wie es Asaf ging. Wir schauen auf uns, auf unsere menschlichen Möglichkeiten und Begrenzungen, auf andere Menschen, werden viel zu viel von unseren Gefühlen geleitet, beschweren uns. Und vielleicht In ähnlicher Weise haben wir auch den Blick für Gottes Wort und die Wahrheit verstellt. Vielleicht erleben wir das. Es gibt Hoffnung, so wie es auch Hoffnung für Asaf gab. Vor einer Woche feierten wir Ostern, nämlich die Auferstehung Jesu. Und die Predigt letzten Sonntag wurde ja mit der Frage, was hat sich durch Ostern in dir verändert, gestartet. So fing die Predigt letzten Sonntag an. Und ich habe mich so ein bisschen beschäftigt mit der Frage. Und ehrlich gesagt, die Hoffnung und die neue Perspektive, die wir brauchen, befinden sich in Jesus Christus. Und das hat sich verändert mit Ostern. Ohne Ostern wären wir hoffnungslos. Aber die neue Perspektive, die wir im Leben haben können, kommt durch Jesus Christus, der auferstandene Erretter. Und was bedarf es als Beweis mehr als die Gabe Jesu Christi, der für uns alles hingegeben hat? Bei ihm dürfen wir alles ablegen, was uns beschwert. Und ich bin Gott so dankbar, aber so dankbar, dass er alles kontrolliert und alles und alle unsere Lebensumstände in seine Hand hat. Ich bin ihm so dankbar. Und wenn du heute dich angesprochen fühlst, vielleicht bist du gerade da mittendrin, vielleicht kämpfst du mit deinen Gefühlen. Wenn du vielleicht heute Abend dich so angesprochen fühlst, lege alles vor dem Auferstandenen hin. Wir dürfen das machen. Wir dürfen unsere Gefühle und den Bedrücktsein zu Jesus Füße legen. Das dürfen wir machen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir sind in dir. Darum wollen wir auch unsere Gefühle nach deiner Wahrheit ausrichten, nach deiner Sichtweise, nach deinem Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Du bist die Wahrheit. Bitte richte unsere Emotion danach aus, dass sie diese Wahrheit entsprechen, dass sie diese Wahrheit auch folgen. Und ich danke dir, dass du Realität bist, dass du weiser und stärker bist als all unserem Versagen, einschließlich auch das Versagen unseres Gedanken, unserer Hingabe und unserer Gefühle. Ich danke dir, dass du auf Golgotha den Sieg errungen hast und uns vergeben hast. Danke, dass du uns auch deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns Hoffnung, Kraft und neue Perspektive zum Leben schenkt. Ja, wir danken dir und preisen dich heute und für immer. Amen.